Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dune wurde verschoben, in Hollywood streiken die Schauspieler und die Schreiberlinge und wir haben uns gefragt, was kommt dieses Jahr denn noch Geiles im Kino und auf den Streaming-Seiten? Wir sind das Jahr durchgegangen und haben die Highlights für euch aufgearbeitet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Die Hiobsbotschaft, dass Dune verschoben wird, hat uns getroffen wie ein roter Blatt von einem Ornithopter. Das muss ich schon sagen.
Wow.
Wow. Also das soll jetzt erst am 14. März rauskommen, nicht mehr dieses Jahr. Und ich sag mal so, wir haben uns unendlich drauf gefreut.
Ja.
Und um zu sagen, wer ist wir? Wir ist natürlich auch der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Toben. Ja, es war schon wirklich eine Hiobsbotschaft. Denn vor allen Dingen war es ja so, dass wir quasi noch so einen Leuchtturm in der zweiten Hälfte von 2023 hatten, was das Kinojahr anging. Und als uns dieses Licht in der Dunkelheit genommen wurde, waren wir halt direkt am Überlegen, was kommt eigentlich noch so im zweiten Halbjahr, worauf man sich so richtig freuen kann im Kino. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal einen Podcast darüber, welche Kinofilme in der zweiten Jahreshälfte beziehungsweise im letzten Drittel des Jahres 2023 noch so ins Kino kommen werden, die uns zumindest ein bisschen begeistern können oder vielleicht sogar ein bisschen mehr begeistern können. Und wo wir dachten, darüber können wir mal schnacken, worauf wir uns freuen und was da so in der Pipeline ist. Und tatsächlich sind wir da auf so ein, zwei Sachen gestoßen, die wirklich noch sehr interessant sind, die wir nicht auf dem Schirm hatten.
Also insgesamt, der Frust ist ein bisschen abgebaut worden, weil ich dachte, oh, da sind ja doch noch ein paar kleine Diamanten dabei oder potenzielle Diamanten. Und ja, die haben wir für euch so ein bisschen rausgearbeitet, auch mit Datum und etc. Aber wir wollen noch mal ganz kurz vorher drauf eingehen, ja, warum ist denn überhaupt Dune verschoben worden? Das ist ja auch nicht der einzige Film. Avatar 2 und 3 wird sich, Avatar 3 und 4 wird sich weit nach hinten schieben, ganz viele Serien. Es ist ein wundervoller oder auch nicht wundervoller Streik. Ein notwendiger Streik, könnte man nochmal sagen.
Ein notwendiger Streik, der mittlerweile schon 4 Monate geht. Also ihr werdet das alle mitbekommen haben, das war ja in allen Nachrichten tatsächlich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mittlerweile, wie das bei Nachrichten so ist, ne, wenn das am Anfang noch brandneu ist und jeden interessiert, was da passiert. Mittlerweile hört man nicht mehr ganz so viel davon, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt seit die Schreiberlinge in Hollywood schon seit 4 Monaten streiken. Und die Schauspieler mittlerweile auch schon seit Mitte Juli sind sie dazu gekommen. Genau. Ja. Auch schon streiken. Und es ist kein Ende in Sicht. Und das ist tatsächlich eine Situation, die nicht so alltäglich ist. Und die auch dazu führt, dass sehr viele Produktionen mit wenigen Ausnahmen auf Stillstand sind und deswegen nach hinten geschoben werden. Und was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass die Schauspieler, die im Streik sind, keine Promo machen dürfen. Die dürfen keine Werbung für ihre Filme machen. Das bedeutet, die dürften auch nicht auf rote Teppiche gehen, die dürfen keine Interviews führen, zum Beispiel zu Dune Part 2. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo die andere Seite von diesem Stellungskrieg, wo die da gerade drin sind, die Studios, wo die sich denken, ja, wir verschieben das jetzt nach hinten, dann mit der Hoffnung, dass dann der Streik vorbei ist und die Schauspieler wieder Werbung für die Filme machen können, damit wir wirklich diese großen Blockbuster-Kino-Filme auch so vermarkten können, wie wir das haben wollen, damit die Kino-Zuschauer auch da reinströmen. Mhm. So. Und ich muss sagen, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen tiefer reingelesen und ich habe eine ganz perfide Sache da entdeckt. Also die Studios, es funktioniert bei Streiks ja so, bei Gewerkschaften generell, dass die Gewerkschaften dann oft so einen gewissen finanziellen Background haben, womit die ihre Mitglieder stützen, damit die Einnahmen, die in der Zeit wegfallen, irgendwie getragen werden können. Und ich habe es bei Variety gelesen, was ja im Kino- und Filmbereich schon eine Marke ist, also quasi so die größte Zeitschrift, die veröffentlicht wird. Und die haben eine Quelle, die sagt, die Studios pokern darauf, dass im Oktober das Geld denen ausgeht und dass die Schreiberlinge dann quasi nicht mehr ihre Mieten bezahlen können, nicht mehr ihren Lebensunterhalt bezahlen können und dann weich werden. Und die Studios pokern darauf, dass im Oktober die so weit sind, dass sie das nicht mehr bezahlen können und treiben es deswegen in diese verzwickte Situation, dass es nicht nach vorne und nicht nach hinten geht im Moment. Und das ist natürlich schon, ich vermute, das ist eine übliche Taktik bei Streiks, aber es ist schon sehr perfide.
Ja, man kann auch noch mal ganz kurz zum Hintergrund sagen, es sind ja jetzt genau die Drehbuchverbände und die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, oder nicht alle natürlich, aber viele, die gerade mit den gegen die großen Studios oder die Streaming-Anbieter, sag ich mal, streiken. Und ich finde das auch insgesamt eine ziemlich knifflige Sache, ja. Man muss ja bedenken, also auch nochmal klar, es geht hier nicht um die Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt Millionen verdienen, die uns alle bekannt sind und auch die Top 1 Drehbuchautorinnen und Autoren, sondern es geht natürlich eher auch um die ganzen viel, viel kleineren, die überall im Background sind, die man gar nicht so ganz auf dem Schirm hat, kleinere Produktionen, die wirklich für die das eine Lebensgrundlage ist. Und man muss auch nochmal ergänzen, es geht nicht einfach nur um bessere Bezahlungen und ein bisschen bessere Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man erfolgsbasiert an Filmen, sage ich mal, partizipiert, was oft aktuell nicht mehr der Fall ist. Es geht auch um nochmal einen ganz großen Punkt, Einsatz von KI, dass dafür ja gewisse Regelungen getroffen werden, einfach, dass man gewisse ja Sicherheiten auch hat, dass nicht in ein paar Jahren oder ein paar Monaten einfach gesagt wird, ja, wofür brauchen wir denn Drehbuchautorinnen und Autoren? Lassen wir das mal alles mit KI schreiben.
Ja, schon spooky, ne? Also ich habe das auch so verstanden, dass der Kernpunkt, damit wo der Streik eigentlich gestartet hat, das war, dass man früher, also in der alten Welt quasi, als Writer von einer Show oder von einem Film auch noch davon profitiert hat, wenn das Produkt gut performt hat im Endeffekt. Also wenn es so und so oft nochmal gelaufen ist irgendwie im Fernsehen oder nochmal in Kinos gezeigt wurde, dann hat man so eine gewisse Gewinnbeteiligung bekommen. Und bei den Streamern jetzt, also in der neuen Welt quasi, die Streamer zahlen nur einen gewissen Betrag vornweg und dann ist es over. Und dann kriegen die Schreiberlinge gar nichts mehr. Und die Streamer, Netflix, Disney und so weiter, können das halt bis in alle Ewigkeiten nutzen, den Content, und davon damit Gewinne generieren und machen das vor allen Dingen komplett intransparent. Die Schreiberlinge wissen nicht, wie erfolgreich ihre Produkte sind im Endeffekt und können so auch nicht sagen, ob sie jetzt im Endeffekt viel weniger verdienen als früher, gehen aber stark davon aus und alle Zahlen deuten auch darauf hin, dass im Endeffekt die Schreiber da abgezogen werden im Vergleich zu der alten Welt. Ja. Und wenn man bedenkt, dass natürlich Kosten steigen und so weiter und die, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind auch die Gehälter von den Schreibern, wenn man Inflation mit einbezieht und so weiter, sogar vergleichsweise gesunken, selbst wenn man Gehaltserhöhungen bekommen hat oder so. Also zumindest von den Artikeln, die ich gelesen habe, ist das unterdurchschnittlich, was Schreiberlinge verdienen in Hollywood, insbesondere wenn man Inflation und so weiter mit einbezieht. Also der Streik ist schon berechtigt und es ist auf jeden Fall gut, dass die da weiter zusammenstehen und ich hoffe auch, dass sie es durchziehen und dass die Studios da zum einknicken werden irgendwann und zumindest die sich auf einen guten Kompromiss einigen.
Genau, ja. Da drücken wir alle die Daumen, weil das ist nicht nur für die spannend, sondern auch für uns. Man muss ja sagen, Niklas hat ja gerade schon mal die ganzen Marketingkampagnen angesprochen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt überhaupt nicht mehr, ja, sag ich mal, die Filme bewerben, wenn die rauskommen. Das ist ein Punkt, aber auch, man muss ja sagen, diese ganzen Shows, zum Beispiel diese amerikanischen Late-Night-Shows, wo normalerweise dann von den Filmen gewisse, ja, Beteiligte eingeladen werden, um Werbung zu machen, da fehlen auch die ganzen Writer und auch da wird, sag ich mal, nicht nachproduziert. Und unsere Befürchtung ist natürlich auch, und nicht nur unsere, dass sich das Ganze nach und nach ja so weit fortführt, dass immer mehr verschoben und verschoben wird, dann es irgendwann fehlt und wir da irgendwann in ein sehr großes Film- und Serienloch stürzen werden.
Also es wird sowieso kommen. Die Frage ist nur noch,
wie groß ist das Loch?
Wie groß ist das Loch, genau. Es wird, ich denke, das wird so ähnlich wie bei Covid werden, dass dann halt teilweise so in so bestimmten Wochen nichts rauskommt, was irgendwie von Interesse ist. Mhm. Und dass dann vielleicht alles so ein bisschen gestreckt wird und auch alle Daten, die wir heute nennen von den Filmen und Serien, die jetzt halt dieses Jahr noch rauskommen, sind alle mit Vorbehalt natürlich, weil es gut sein kann, dass die Studios ja noch sehr viel schieben werden und sehr viel irgendwie ins nächste Jahr pushen, um halt irgendwie dieses Loch zu strecken, beziehungsweise halbwegs abzudecken irgendwie. Mhm.
Good point. Aber schöne Überleitung. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir von den leichten Frustnachrichten zu den paar etwas positiveren Nachrichten. Also wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, so 20 Filme rausgesucht, die noch kommen. Nicht alle sind für uns unendlich spannend, aber auf jeden Fall ein paar nennenswerte und wir haben auch so ein paar doch ganz nette Schätze gefunden. Und wir würden jetzt einfach chronologisch durchgehen und als kleiner Hinweis für die, die uns nur audiomäßig gerade verfolgen. Wir haben da auch so ein Schaubild zu, dass ihr euch nachher nochmal angucken könnt. Ja, was kommt denn wann und wann? Ist alles schön aufbereitet, sieht man dann bei Instagram
und bei YouTube.
Oder bei YouTube.
Genau.
Also schaut da gerne mal rein.
Kommen wir zu den ersten Filmen, die uns wirklich interessieren. Oder sagen wir erstmal, wir haben erstmal so ein paar in der B-Kategorie, ne?
Ich würde einfach chronologisch komplett durchgehen, oder?
Ja, aber ich würde sagen, der erste Film ist in der B-Kategorie.
Ja, oder? Richtig.
Ja. A Haunting in Venice. die dritte Verfilmung von den Agatha Christie-Film nach Tod auf dem Nil. Und der erste hieß, sorry,
Mord im Orient Express,
ja, stimmt.
Der noch recht solide war, aber man kann schon sagen, Tod auf dem Nil haben wir auch in der Kritik hier ziemlich zerrissen, hat uns überhaupt nicht mitgenommen.
Hat wenig Spaß gemacht und deswegen ist meine Vorfreude auf den Film auch begrenzt. Also ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Kenneth Branagh als Hercule Poirot. War eigentlich immer ein Pluspunkt.
Ja.
Aber ich hoffe, dieses Mal ist es ein bisschen spannender, weil ich fand den Tod auf dem Nil wirklich lahm. Also
ich fand den auch lahm. Jetzt haben die ja schon einen großen Umschwenk gemacht. Es wird ein Horror-Thriller und der sieht auch zum Teil ein bisschen gruselig wirklich aus. Aber was mich stört, es geht so ein bisschen um das Übernatürliche. Also es geht ja um so eine, was ist das, so ein spirituelles Treffen mit Anrufungen von irgendwem. Und ich sag mal so, der Hauptpunkt, was, sage ich mal, diese Reihe eigentlich für mich auszeichnet, ist diese logische Detektivarbeit. Und die wird, finde ich, wenn man bei Übernatürlichem ist, auch wenn das vielleicht nicht wirklich nachher ist, vielleicht ist es realistisch, aber ist es komplett über den Haufen geworfen.
Also ich gehe davon schwer aus. Ich weiß nicht, ich kenne tatsächlich den alten Film nicht oder den Roman, auf das es beruht, aber ich gehe schwer davon aus, das ist halt so ein typisches, am Anfang ist alles übernatürlich, aber es gibt eine echte Erklärung dafür.
Ja, wie bei den Sherlock. Holmes war das auch so ein bisschen. Schauen wir mal, aber ich finde es knifflig.
Also, zumindest werden wir diesmal nicht dieses grauenhafte CGI sehen müssen von den Nil-Bewachsungen und so weiter.
Oh ja, ja.
Das war echt übel. Aber gut, ja. Also es ist eher so die B-Kategorie. Es hat jetzt unser Blut noch nicht so richtig in Wallung gebracht.
Genau. Und eine Woche später, am 21.09., starten auch zwei Filme, die wir aber auch beide noch in der B-Kategorie sehen. Keine Sorge, bleibt dran, es wird noch besser. Und zwar kommt The Expendables 4 raus, der vierte Teil dieser brachialen Action-Reihe. Ich sag mal, kurz und knapp sieht genauso aus wie die anderen Teile und wir erwarten nicht viel. Und dann kommt ein klassischer Horrorfilm, The Nun 2. Sah vom Trailer ganz okay aus, aber ich glaube, das wird auch so ein, ich vermute, es wird so ein 0815-Film, beziehungsweise ich glaube, man kann auch sagen, wir sind keine größten Horrorfilm-Fans.
Wir sind nicht die größten Horrorfilm-Fans, deswegen ist das der 21.09. immer noch nicht so quasi das, der Leuchtturm, von dem ich eben gesprochen habe. Und ich muss auch sagen, Expendables 4, das ist bei mir ähnlich von der Einstellung her wie jetzt irgendwie in Fast and Furious 11 oder so.
Genau.
Also das kann man gut machen wahrscheinlich, wenn man darauf Bock hat und so. Da ist auch nichts verkehrt dran. So richtig mein Bier ist es aber nicht so. Also es ist schon meistens sehr flach dann.
Ja.
Aber was mich dann doch interessiert, ist am 28.09., eine Woche später danach, kommt The Creator. Und das ist ein Film, da muss ich am ehesten an Elysium denken, ich den Trailer gesehen habe. John David Washington in der, heißt er John David? John David heißt er.
John David Washington von Tenet.
Von Tenet in der Hauptrolle, ja. Ich war mir gerade bei dem Vornamen nicht mehr ganz sicher. Aber John David Washington im Kampf gegen anscheinend eine KI-Bedrohung, so wie ich das interpretiert habe. Und ich muss sagen, habe ich Bock drauf, einfach weil ich Sci-Fi gerne mag und bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird besser als Elysium, weil ich fand Elysium damals nicht so stark.
Bin ich ganz deiner Meinung, aber ich muss hier sagen, der sieht wirklich nach einem richtig amtlichen Produktionsbudget aus. Also ich finde, optisch macht der richtig was her, hat mir sehr gefallen. Und man muss sagen, der Regisseur, das ist Gareth Edwards, der hat Star Wars Rogue One gemacht, mein Lieblings-Star Wars-Film. Deshalb habe ich da so ein bisschen Hoffnung auch. Also ich finde, das sieht insgesamt alles sehr cool aus. Bei der Story bin ich so ein bisschen kritisch.
Ist das nicht auch der das fünfte Element damals gemacht hat?
Oh, so weit habe ich nicht in die Tiefe.
sorry, ich guck mal parallel
nach.
Ich verbinde den irgendwie mit das fünfte Element.
Oh, das wäre, finde ich, auch nochmal ein Pluspunkt. Ja, also es geht insgesamt genau um KI und ein Kind auf der KI-Seite, sage ich mal, spielt da eine ganz große Rolle. Und da bin ich gespannt, ob das...
Nee, hab Schwachsinn gelernt. Luc Besson, stimmt.
Ah ja, doch, der Name kommt auch viel bekannter vor.
Den habe ich auch kürzlich nochmal gelesen irgendwo. Der hat auch irgendwas im Petto. Dogman, stimmt. Aber als ich die Filme durchgegangen bin, hat mich nicht so begeistert. Aber ja.
Ja, also ich würde mal sagen, könnte ein schönes Sci-Fi-Spektakel werden und werden wir uns auf jeden Fall angucken. Also 28. September.
Aber fandst du, dafür wird viel Werbung gemacht?
Nee, aber das, da muss ich halt sagen, insgesamt wird gerade wenig Werbung gemacht.
Okay, das ist halt vielleicht auch wieder streitmäßig daran. Nach
unserer Einleitung. Woran kann das liegen? Ja, vielleicht ist Haunting in Venice wahrscheinlich zu komplexer.
Ja, aber auch so trailermäßig oder sowas. Also das ist ja etwas, normalerweise, so gerade so große Sci-Fi-Filme, die leben ja auch davon, dass die vermarktet werden davor, damit man so ein bisschen Bock darauf bekommt. Und zudem habe ich bisher wenig gesehen, auch im Kinotrailer habe ich dazu wenig gesehen.
Ist richtig, ja. Ich habe bis jetzt auch wenig, deshalb machen wir ja jetzt auch Werbung dafür.
Unbezahlt.
Unbezahlt selbstverständlich. Es ist insgesamt gerade wenig Werbung, das ist vollkommen klar, aber man muss halt auch immer nochmal bedenken, eine Werbung für einen Film, also diese ganzen Marketingkampagnen, ist immer so ein Dauerwert, ist ungefähr nochmal das Produktionsbudget on top. Also das ist halt jetzt nicht zu vernachlässigen. Und was wir aber auch noch am 28.09. haben, ist etwas, was ich ganz spannend fand, Something in the Dirt. Das ist, das sind zwei Kerle, die führen Regie, Schauspielern und haben auch das Drehbuch geschrieben. Sind mir bisher noch nicht so vorher bekannt gewesen. Es ist so ein bisschen so ein einfach produzierter Film, würde ich sagen. Worum geht's die beiden? Es ist eine Horrorkomödie. Worum geht's, dass die beiden, ich glaube, das eine ist ein Kiffer, der andere ein Trinker und die wohnen in so einer schmuddeligen Bude und ja, erleben nach und nach so ein bisschen was Außergewöhnliches, Bizarres, was sie sich nicht erklären können. Und dann fangen die an, das zu filmen, zu dokumentieren und das Ganze driftet irgendwie so ab in so Verschwörungsmythen etc. Aber das sah vom Trailer her aus richtig köstlich gemacht. Also auch, was sie da so reingeschnibbelt haben, also das ist wirklich so Handkamera-Style ganz oft. Sieht nach keiner unendlich teuren Produktion aus, aber es sieht wirklich verdammt lustig aus. Und ich finde dieses Duo von den beiden Typen, es könnte cool funktionieren, hat mich vibe-mäßig so ein bisschen an Don't Look Up erinnert. Ah, okay. Aber auf sehr viel niedrigem Niveau.
Ich muss ja, bei der Beschreibung muss ich so ein bisschen an Harold und Kumar und Paranormal Activity zusammengemashed irgendwie denken. Aber
ja, maybe. Das könnt ihr auf jeden Fall mit uns am 28.09. rausfinden. Something in the Dirt.
Da bin ich auch gespannt. Jetzt ein weiterer Film, dann die nächste Woche tatsächlich, wo ich auch gedacht habe, wieso habe ich den nicht auf dem Schirm? Wahrscheinlich, weil es ein Netflix-Film ist, nämlich The Reptile mit Benicio del Toro. Und ich mag Benicio del Toro super gerne, insbesondere halt in so dramatischen Rollen. Und das scheint tatsächlich wieder ein Film zu sein mit Justin Timberlake tatsächlich in der Nebenrolle, wo Benicio del Toro einen Detective spielt und Justin Timberlake scheint der Verdächtige zu sein. Zumindest von dem, was ich so aus den ersten Hälften vom Trailer gesehen habe. Ich gucke die meistens nicht zu Ende, damit ich nicht so viel sehe von dem Film. Spannend. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich finde immer, Benicio del Toro, der hat einfach dieses Charisma für die Thriller, für die Dramen. Das ist für mich schon ein Verkaufsgrund genug, den Film auf jeden Fall zu gucken. Und ich muss auch sagen, Justin Timberlake sah im Trailer gut aus. Also, im Sinne von, der scheint sich da wieder Mühe gegeben zu haben. Ich fand nie, dass er ein besonders guter Schauspieler ist, aber er ist solider halt. Okay. So, In Time oder sowas war okay.
Okay, ja. Aber es war jetzt nie herausstechend, muss ich auch sagen.
Ja.
Aber bei Benicio del Toro muss ich ja schon sagen, also beim Trailer sieht man am Anfang Großaufnahme von seinem Gesicht. Und das macht einfach so viel her. Der hat einfach, ja, der ist ein hammer charismatischer Schauspieler. Da hoffe ich mir auch viel von. Das sah richtig cool aus.
Ich meine, deswegen mag ich auch Sicario 2. Also viele sagen ja, Sicario 2 ist im Vergleich zu Sicario 1 ein Reinfall. So, es ist immer noch ein cooler Film, alleine weil man halt Benicio del Toro sehr viel Screentime gegeben hat und deswegen mag ich Sicario 2 trotzdem ganz gerne.
Ja, der erste ist geiler, aber der erste ist halt High Level auch.
Der erste ist halt auch eine richtige Bombe.
So, dann haben wir etwa eine Woche später, am 12. Oktober, kommt Plan 75 oder Plan 75, wie auch immer, raus. Das sah auch eher nach einer, ich sag mal, klein, so ein bisschen eher eine Indie-Produktion oder nicht unbedingt eine Indie-Produktion, aber auf jeden Fall etwas, was wahrscheinlich auf dem deutschen Markt nicht gigantisch einschlagen wird. Es ist ein japanischer Film und ich fand einfach das Konzept oder die Ausgangsweise spannend. Es geht darum, dass nicht nur über Bevölkerung, auch über Alterung, sag ich mal, in der Gesellschaft ein großes Thema ist und dann haben die in Japan den Plan 75 aufgerufen, der heißt, ja, alle ab 75, die dürfen aktive Sterbehilfe bekommen. Also das heißt, die dürfen sich eventuell selber noch dazu entscheiden, ob die dann sterben wollen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr verboten, den Sterbehilfe zu leisten, und die werden wohl auch so ein bisschen irgendwie in diese Richtung gedrängt, einfach damit, ja, diese Höhe. Heißt das Überalterung?
Ja, Überalterung der Gesellschaft.
Bevölkerung, ja.
Ich glaube, Japan ist das Land, was das am härtesten hat auf der ganzen Welt.
Die haben mit die höchste Lebenserwartung.
Es gibt ja immer diese Bäume, ne?
Und ja, genau.
Sieht in Japan, glaube ich, sehr dramatisch aus.
Das kann sein. Geht in Deutschland wahrscheinlich auch in nicht so eine gute Richtung, aber ich fand das Konzept spannend und ich fand den Trailer oder auch wieder die erste Hälfte vom Trailer, das sah cool aus.
Ja, mega. Ich hatte den, bis du mir die Notizen für die Folge hier geschickt hast, war das ein Film, wo ich dachte, was ist das denn? Und da habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte mir auch direkt so, das sieht interessant aus. Sieht aber auch nach einem Film aus, der komplett untergehen wird, wenn man ihn nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Also wenn ihr Lust auf so ein interessantes japanisches Drama habt, Plan 75 am 12.10., mal gucken, ob der wirklich in vielen Kinos läuft. Aber ich werde mir angucken, wenn ich die Gelegenheit habe.
Tito.
So, jetzt kommen wir aber zum ersten
Leuchtturm. Jetzt aber Ohren auf.
Am 19.10. kommt Killers of the Flower Moon in das Kino sogar. In ausgewählte Kinos zumindest. Der neue Film von Martin Scorsese. Wir haben darauf geachtet, wie man den Martin richtig ausspricht, weil wir dazu neigen, ihn falsch auszusprechen.
Nicht nur ihn, aber
ja. Nicht nur ihn, ja, genau. Und das ist natürlich noch einer der größten Klopper für die letzten 4 Monate von 2023. Tobi, wie hyped bist du für Killers of the Flower Moon?
Ich bin sehr, 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 sehr hyped mittlerweile, weil ich habe mir nochmal auch wieder den halben Trailer dazu reingezogen. Es sieht unfassbar geil aus. Es hat mich vom Stil her so ein bisschen an There Will Be Blood erinnert, zum Teil. Also die Optik, es spielt auch in den 20er Jahren, also 1920ern irgendwo, glaube ich. Und geht allgemein um Leonardo DiCaprio, der in dieser Welt da ist, wo Ölvorkommen gefunden werden und Indianerstämme, indigene Völker da nicht mehr ganz so gut behandelt werden. Es passieren Morde und es sieht Hammer aus. Es sieht einfach Hammer aus. Und ich glaube auch, dass das storymäßig ganz, ganz weit oben sein wird.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf, tatsächlich. Insbesondere, weil ich jetzt in letzter Zeit nochmal ein paar Martin Scorsese-Filme geguckt habe. Mhm. Und man weiß halt, wie ein Kinofilm funktioniert. Und Killers of the Flower Moon, habe ich richtig Bock drauf.
Der wird nur lange dauern, glaube ich. Ich glaube, das war fast 4 Stunden.
Ehrlich?
Nee, weiß ich nicht mehr. Vielleicht kannst du das nochmal parallel recherchieren,
bevor ich das liebe. Also The Irishman war damals fast 4 Stunden. Und das haben wir uns im Kino gegeben.
Ich habe es auch nicht bereut.
Sind wir
auf den nächsten Arbeitstag.
Ja, sind wir extra nach Krefeld gefahren.
Das wunderschöne Krefeld
gebrannt. Weiß ich noch.
Ja. Ich hatte nur zumindest gelesen, dass er wahnsinnig lang sein wird. Aber ich glaube auch, der wird so seine langatmigen
3 Stunden 26.
3,5, okay, ja. Aber ich freue mich dennoch unfassbar. Also guckt euch gerne nochmal den Trailer von Killers of the Flower Moon an. Ich glaube, das wird ein ganz großes Highlight.
3 Stunden 26. Habe ich 26 gesagt?
Ja. Aber da kann man halt auch Story und Hintergrund, Charaktere aufbauen, Konflikte aufbauen und lösen. Da kriegst du alles hin.
Hat das Gefühl jetzt so in seinem Spätwerk, da macht er nochmal epischere Filme, so, ne? Also nicht von der Qualität her, aber von der Länge her. Also der nutzt das nochmal so richtig aus, dass man im Streaming sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch darf bei Netflix, ne?
Genau. Also
kann ja auch sein,
obwohl das bei Apple ist, oder?
Ach, ist der bei Apple?
So, nach meinen Notizen her ist der bei
Apple. Ja, das ist gut möglich.
Bei Apple TV Plus, ja.
Okay, aber auf jeden Fall auch im Kino.
Ja.
Zum Teil, ja. Dann hattest du etwa ziemlich genau eine Woche später, am 26. Oktober, On the Road rausgesucht.
Ja, On the Road von Markus Goller, der uns unter anderem 25 km/h beschert hat. Und ich war froh, nochmal einen deutschen Film gefunden zu haben, der mich zumindest ein bisschen interessiert. Also Frederik Lau ist natürlich auch einer der größten Namen im deutschen Kinobereich. Und vom Trailer her, One for the Road, klang ein bisschen wie Der Rausch. Mit Mads Mikkelsen.
Ja, hatte ich mir auch gedacht.
Von Thomas Winterberg. Und als ich den Trailer gesehen habe, es scheint ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Also so, es scheint noch ein bisschen lockerer zu sein. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn Der Rausch wesentlich besserer Film ist. Mhm. Aber One for the Road, ein Film über den Alkoholkonsum mit Frederik Lau in der Hauptrolle, sah zumindest gut aus, zumindest interessant aus, haben wir auf dem Schirm. Denn sonst sieht das im deutschen Kinobereich, in dem Zeitbereich, zumindest nach meiner Recherche, sehr mau aus. Gibt dann Dezember noch einen Till Schweiger-Film. Aber der hat es nicht auf unsere Liste geschafft, überraschenderweise. Deswegen wollte ich One for the Road auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, ich finde, also der sah auch ein bisschen deutsch aus wieder, wie so deutsche Produktionen sind. Aber ich fand da im Vergleich eher positiv.
Ja, ja, ja.
Ja, dann haben wir eine kleine Lücke und beziehungsweise die Lücke wird gestopft von einem Film, der uns auch relativ wenig interessiert. Am 8. November kommt The Marvels raus. Der nächste Marvel-Film,
wo ist wir sagen, de facto Captain Marvel 2, ne? Glaube ich. Heißt einfach nur The
Marvels. Genau, genau. Es ist, glaube ich, indirekt Captain Marvel 2, obwohl die ja immer alle möglichen Superhelden immer jetzt mit drin verbraten wollen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es noch eigenständige Superheldenfilme überhaupt noch irgendwie produziert werden, weil
es müssen immer mindestens so 2-3 sein.
Ja, und ich weiß noch nicht, ob das so das Richtige ist, aber seit Avengers, seit das einmal kombiniert wurde und als da funktioniert hatte, ist das scheinbar jetzt gang und gäbe. Naja, The Marvels, also Captain Marvel hatte uns nicht überzeugt und ich denke mal, bei The Marvels haben wir auch wenig Hoffnung.
Ich muss zugeben, ich habe Captain Marvel immer noch nicht gesehen und immer noch keine Ambition, das nachzuholen.
Ja. So.
Aber. Mein Highlight kommt jetzt. Am 10.11. kommt ein David Fincher-Film. Und David Fincher ist schon seit sehr langer Zeit einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und in diesem Film spielt Michael Fassbender die Hauptrolle als der Killer. Und da ist jetzt die Tage der Teaser gedroppt. Und der Teaser vermittelt mir einen Vibe irgendwo zwischen den 90er-Jahre-Filmen von Fincher, also Sieben und Fight Club und Panic Room war, glaube ich, schon in den 2000ern und halt seinen modernen Gone Girl,
Zodiac vielleicht.
Zodiac, genau. Und ich habe so Bock auf den Film. Also von beiden, von David Fincher und von Michael Fassbender, viel zu lange nichts Neues gesehen und deswegen richtig Laune auf The Killer im November. Und der Teaser verrät auch nicht viel. Der ist sehr chaotisch, sehr viel passiert da. Es wirkt wie Kontrollverlust irgendwie. Richtig Bock.
Ja, also ich hatte gelesen, dass also es geht um Auftragskiller und es wird wohl viel mit Voice-Over gespielt. Also im Trailer, und der Trailer ist fantastisch, sagt er auch die ganze Zeit, halt dich an deinen Plan.
Ja.
Halt dich an deinen Plan. Das kommt so oft vor. Und noch so ein paar andere Sätze, wo du direkt schon weißt, okay, scheinbar
wird sich nicht an den Plan gehalten. Im Bach
runtergehen. Aber ich hatte halt gehört, dass sehr, sehr viel mit diesen Voice-Overs in dem Film ist. Das heißt, man begleitet den Killer mit Voice-Overs und ist dadurch so sehr nah in seiner Gedankenwelt drin. Und dass der gar nicht so von storymäßig unfassbar viel passieren soll. Aber dadurch, dass man da so nah dran ist, einfach diese ganzen innere Mindfuck-Geschichten drin sind. Und das finde ich, hört sich cool an. Auch mal nach einem Film, der nicht so Standard ist.
Ja. Soll auch in ausgewählten Kinos gezeigt werden, aber primär über Netflix veröffentlicht. Bin gespannt. Ich hoffe, wir können den im Kino sehen. Aber da haben sie so wenig die Werbetrommel für gerührt, für diese Kino, ja, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir hier wenig Chancen haben in Düsseldorf.
Also Killer ist einer von, ich glaube, 26 Filmen, der jetzt bei den Venedigter Filmfestspielen die Möglichkeit hat, den goldenen Bären zu gewinnen. Bären? Löwen? Verdammt.
Der Löwe ist in...
Nee, warte.
An Lannisters. Bei der Berlinale ist das der Bär, oder? Der Berliner Bär? Das macht Sinn?
Goldener Löwe müsste es sein.
Genau, genau.
Goldener Löwe. Also muss man an die Lannisters denken einfach. Dann, kann ich mir das merken, langfristig. Ja, ja, wenn es das Venedig der Filmfestspiele. Wir haben eine Woche drauf, 16. November, eher wieder ein wahrscheinlich Lowlight.
Ich bin gespannt.
Also, aber das wir, ist noch,
wir gucken es mal an. Ja.
Das ist noch sehr grau. Also es kommt die Tribute von Panem. Mit dem Extratitel The Ballad of Songbirds and Snakes. Es ist von dem gleichen Regisseur Francis Lawrence, der auch die Teile 2 bis 4 gemacht hat. Und ein Prequel. Also es geht um die Storyline vor der Tribute von Panem-Reihe, die wir bisher schon gesehen haben.
Und apropos Lannister,
ja.
Peter Dinklage ist dabei, ne?
Richtig. Schön, ja. Not bad. Genau, der ist dabei, aber es geht in erster Linie um so einen Mentor. Mentoren sind es wohl irgendwelche Leute, die die Tribute bei den Kämpfen, sag ich mal, ja, den Mentor spielen sollen. Und da geht es so ein bisschen darum, einer wird das irgendwie und ja, hat damit so ein paar Konflikten zu kämpfen, wie man das richtig angeht. Also es könnte ganz okay werden. Was mich also wirklich interessiert ist, dass das zum Teil ja in wunderschönen Duisburg, in Hamburg und in Köln und sowas, Gelsenkirchen, ich weiß nicht mehr. Es gab ein paar deutsche Drehorte und da fände ich es schon spannend zu sehen, entdeckt man die auch?
Ja.
Und sind die vielleicht auch cool? Weil es gibt ja auch so, gerade Duisburg, so Landschaftspark, gibt es ja auch so ein paar wirklich geile Industriekultur.
Der Industrial Designer.
Genau.
Der ist schon da.
Mal gucken, ob da was drin ist. Aber ich sag mal, ich setze jetzt nicht unfassbar viel Hoffnung rein, dass das ein richtig geiler Film wird.
Ja, also ich bin da auch so, weiß ich nicht, mal gucken. Einfach, also da lasse ich mich einfach überraschen. Manchmal hast du es ja, dass sie dann, wenn sie ein gutes Drehbuch haben oder sowas, bei sowas doch noch einen guten Film hinbekommen. Mhm. Aber eigentlich ist das Franchise auch relativ dead. Also. Finde ich zumindest.
Gefühlt.
Ja.
Gefühlt.
Wer auch dead ist, schon eine sehr lange Zeit, ist Napoleon. Und jetzt wird er nochmal zum Leben erweckt, nämlich am 23.11. Und zwar auch von Apple TV, soweit ich weiß. Mhm. Ein Ridley Scott-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, also Bonaparte, Napoleon Bonaparte. Und ich bin sehr gespannt. Könnte eins der absoluten Highlights werden von 2023. Mhm. Könnte aber auch so ein eher so ein, weiß ich nicht, werden. Weil Ridley Scott hat auch manchmal Hit and Miss.
Der hat wirklich Hit and Miss. Also so Blade Runner, Gladiator, alles richtig geil. Aber zum Teil kommt dann mal so ein bisschen was raus, wo du so denkst, wo kommt denn das jetzt? Hatte der nicht auch House of Gucci gemacht?
Gute Frage. Kann aber gut sein.
Hin und wieder verwechsel ich auch immer mal öfter irgendwelche
Regisseure. Auch die Prometheus-Filme, ne? So, das war so.
Ja, also der hat wirklich ganz oder gar nicht gemacht, der. Und ja, am 23. November dürfen wir rausfinden, was es von beiden ist. Es geht auf jeden Fall um den Aufstieg von Napoleon. Also gar nicht so ganz um, ja, ich sag mal, seinen, was er nachher alles als Führer da gemacht hat, sondern eher, wie er da hingekommen ist. Und das könnte cool sein. Und Joaquin Phoenix ist so ein halbes Brett für mich immer.
Also ich bin gespannt, weil ich habe letztens noch einen Podcast über die Französische Revolution gehört. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich da meine Allgemeinbildung wirklich minimal war. Und wie da Napoleon dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, war schon super interessant. Und das jetzt nochmal so verfilmt zu sehen, bin ich auf jeden Fall gespannt.
Optisch also sah der auch ganz solide aus.
Ja, sah gut aus. Also, und übrigens, du hast recht, House of Gucci ist von Ridley Scott. Und das war ein Miss.
Das war ein Miss, finde
ich. Das war ein richtiger Miss.
Ja, das sehe ich auch so. Hashtag Miss. Am 30. November, nochmal eine Woche später, kommt, oder wahrscheinlich Miss, kommt Saw X raus. Also der 10. Teil der Saw-Reihe. Wieder, wir sind keine großen Horrorfans, aber ich sag mal, für die, die es geil finden, wird sich das ja sicherlich lohnen, da ins Kino zu gehen. Der soll zwischen Teil 1 und Teil 2, glaube ich, spielen, was ich nochmal ganz spannend finde. Also auch, geht nochmal so ein bisschen in die Zeit zurück.
Also die ersten zwei Saw-Teile waren auch irgendwie schon fast Kulturgut in unserer Generation, ne? Also die,
durchaus.
Die hat fast jeder gesehen gehabt und jeder konnte was damit anfangen, irgendwie, also einordnen. Aber irgendwann dann bei Nummer 5, 6, 7, 8. Verliert man es halt einfach.
Also ich habe es auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe nur die ersten drei gesehen.
Ich habe noch mal einen gesehen irgendwann. Und ich weiß nicht, ist nicht viel hängen geblieben tatsächlich. Also bin gespannt, was dabei herumkommt. Ich erwarte da aber nicht zu viel. Mhm.
Wo wir aber mehr erwarten, oder wo wir zumindest gespannt sind, das könnte auch so für mich so ein kleines Hit- oder Miss-Ding auch werden, ist am 14.12., also nochmal zwei Wochen drauf, kommt Wonka raus mit Timothy Chalamet. Die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik, der Aufstieg von Willy Wonka. Wie siehst du es?
Ich finde das Casting passend.
Ja.
Also ich finde schon, dass Willy Wonka und Timothy Chalamet gut zusammenpassen.
Auch als Johnny Depp Vorgänger sozusagen ist es ja dann.
Ja,
das finde ich passt auch cool.
Der ist auch irgendwie vom Schauspielertyp her sehr ähnlich.
Genau.
Ja. So. Also tatsächlich. Und ich finde auch, die Trailer sahen interessant aus. Aber ich habe auch noch Restskepsis.
Also, sah ein bisschen kindisch zum Teil aus, fand ich.
Da habe ich wäre ja noch nicht vor. Mal verkehrt. Ich meine, irgendwie ist, also Charlie und die Schokoladenfabrik waren sich auch kindisch.
Ja.
Bis dann die Kinder verschwinden. Und, yeah. und dann die Umpa Lumpas singen. Ist da nicht auch, ach, wie heißt er noch gleich? Hier, Hugh Grant
ist dabei. Hugh Grant
als Umpa Lumpa dabei.
Fand ich auch lustig in der Szene.
Ja. Also, ich bin gespannt darauf. Es könnte cool werden. Es könnte aber auch sein, dass sie sich irgendwie zu sehr verlieren in, weiß ich nicht, in irgendwie, dass die
Belanglosigkeiten,
ja, oder dass sie zu sehr dir das Original melken und zu wenig da eine eigene Sache reinbringen. Also wenn das jetzt de facto wieder sowas wird, dass die kurz irgendwie den Aufbau von der Schokoladenfabrik zeigen und dann wieder Kinder reingeführt werden und dann nach verschwinden oder sowas.
Lumpas, ja.
Genau. Also dann wäre das ja wieder eher so ein Abklatsch und so ein de facto wieder ein Sequel, Prequel von einem bestehenden Franchise. Mhm. Potenzial ist da, Interesse ist da, ich bin sehr gespannt und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Schauen wir mal, was wird.
Ja.
Aber Paul King, der hat ist Regisseur, der hat Paddington gemacht.
Und ja. Sagen,
Paddington ist wirklich ein ziemlich stabiler Film.
Und Paddington 2 auch.
Paddington 2
auch. Ich glaube, die haben bei IMDb irgendwie, weiß nicht, 8,7 oder 9 oder so.
Das ist über 8, glaube ich. Ja.
Also sind auch wirklich gute Filme.
Dann hast du noch mal tief geschürft und am 20.12. hast du Maestro gefunden.
Ja, Maestro, ein Film von Bradley Cooper mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, unter anderem produziert von Steven Spielberg, tatsächlich.
Ah.
Ja, kommt auf Netflix und sieht sehr interessant aus.
Kommt aber vielleicht auch noch kurz vorher ins Kino.
Ah, ja.
Stand offen, ich hoffe es.
Ist die Verfilmung von dem Leben eines Pianisten, Leonardo Bernstein?
Leonard, glaube ich nur, aber vielleicht auch Leonardo.
Ja, okay, da habe ich gerade ein bisschen auf mein Gedächtnis vertraut. Das ist immer eine schlechte Wahl meistens. Und ich finde, der Trailer sieht sehr ansprechend aus. Also sieht ein bisschen arzi-fazi aus, so ein bisschen so. so. Aber ich mag das ja durchaus.
Ja.
Und habe ich Bock drauf.
Ich habe richtig Bock. Also ich finde, der Trailer sieht, es hat mich zeitweise so ein bisschen an Der Leuchtturm erinnert. Also das ist, glaube ich, ein sehr künstlerischer Film. Nee, einfach dadurch, ja. Dass du hast dann Schwarz-Weiß-Szenen drin, du hast 3:4 Bildausschnitte.
Stimmt.
Und geht wohl insgesamt über 30 Jahre, der Film, und zeigt halt so mehrere Etappen. Und der sah halt schon sehr Arthouse-filmmäßig aus.
Ja.
Aber sehr positiv. Also ich finde, das hat ziemlich was hergemacht. Und
ich finde, der sah aus, als hätte er einen sehr guten emotionalen Kern. Also als würde, ja,
das wirkte sehr sympathisch insgesamt. Ich glaube, ich habe mir ein paar Videos von dem Bernstein reingezogen, weil ich kannte den Pianisten jetzt nicht. Und das, was du siehst, das ist, glaube ich, ein richtig sympathischer Dude. Also der wirkte sehr, sehr cool. Und Carey Mulligan da an seiner Seite als Ehefrau. Es geht insgesamt auch nur um diese beiden oder im Kern um die beiden und die Beziehung zueinander. Die waren sehr lange zusammen, aber es war eine komplexe Beziehung, sagen wir es mal so.
Es gab, das habe ich gelesen, es gab bei dem Film tatsächlich eine Kontroverse darum, dass Bradley Cooper sich eine größere Nase gemacht hat, oder machen lassen vom Make-up-Abteilung, weil das als Beleidigung gegenüber Juden gesehen wurde tatsächlich. Und das,
war Bernstein?
Ja, ich, okay. Vom Kontext her, ja, müsste so gewesen sein. Also so ein Schwachsinn. Weil wenn du als Schauspieler eine Person darstellst und dann halt irgendwas veränderst, um eine Person näher zu sehen, das ist ja nicht beleidigend gemeint oder sonst was. Also, naja.
Sonst ist jede Schminke in irgendeiner Art und Weise,
wenn du
irgendwen erstes darstellst. Ja. Ich finde das auch immer knifflig und sehe das auch eher kritisch.
Ja. Naja, also, zumindest von dem, was ich gelesen habe, war das ziemlicher Schwachsinn.
Hashtag Schwachsinn. 21. Dezember, da kommen zwei Filme raus, ein eher positiver, einer wahrscheinlich nicht so positiv.
Ich sehe gerade erst, der eine sagt mir gar nichts.
Der eine sagt dir schon wieder nichts. Dann erzähle ich was von dem und du startest mit dem nicht ganz so tollen Aquaman 2 Lost Kingdom.
Ja, also was gibt's da viel zu sagen? Aquaman 2 and the Lost Kingdom wurde 10-mal verschoben oder sowas, ja. Und Riesenproduktionsschwierigkeiten auch wegen dem Gerichts Verfahren mit Amber Hart und Hart und Johnny Depp.
Hart und Johnny Depp.
Und Johnny Depp. Braucht jemand diesen Film? Ist diese, also Jason Momoa, Sympathieträger, ich mag den sehr gerne. Mhm. Würde ich mir auch angucken, so prinzipiell. Aber tatsächlich kann ich mir nur vorstellen, dass DC den schon so ein bisschen abgeschrieben haben. Also ich glaube nicht, dass da viele Leute reingehen werden.
Also man muss immerhin noch sagen, Aquaman 1 war einer der erfolgreichsten DC-Filme. Und ich fand ihn jetzt nicht sonderlich gut, aber das liegt wieder an dem Superheldenkram. Jason Momoa finde ich auch top. Aber jetzt bei dem Film sehe ich es auch schwierig durch die ganzen Verschiebungen. Ich hatte jetzt auch schon mal mitbekommen, die hatten auch schon mal irgendwann so einen halben Film fertig, haben ganz viel gecuttet, neu gedreht, geschnitten, wie auch immer. Und was jetzt da an diesem, ja, bei diesem Schnittgewitter nachher noch überbleibt, finde ich, ja, meistens ist es dann eher in eine falsche Richtung.
Also der Film hat auf jeden Fall eine sehr schlechte Ausgangsposition.
Das denke ich auch.
Außer das Startdatum. Das Startdatum ist tatsächlich ein gutes. Also kurz vor Weihnachten, wo die Familien dann irgendeinen harmlosen Film sehen wollen, ist Aquaman keine schlechte Positionierung.
Vor allem da insgesamt her jetzt relativ wenig Konkurrenz ist. Also im, was du sich sagst, ja, die Riesenblockbuster
angehen. Also who knows, ne? Vielleicht dann doch was. Also
warten wir ab, aber wo ich mich ein bisschen drauf freue oder was geben könnte, ist am gleichen Tag, also am 21.12. kommt Perfect Days raus. Ist nochmal ein japanischer Film von Wim Wenders. Eigentlich eine Riesengröße. Ja. Ist ein deutscher Regisseur aus Düsseldorf auch. Der hat nicht so weit hier weggewohnt tatsächlich früher.
Wieso klingelt gerade gar nichts bei mir?
Der war in den 80er Jahren relativ groß. Der hat sowas gemacht wie Himmel so über Berlin.
Ach, die Himmel über Berlin.
Ich glaube, der Himmel über Berlin.
Oder der Himmel über Berlin.
Ja. Doch, den kenne ich. Ist glaube ich, ein großer Klassiker. Der hat noch ein paar andere, aber ich muss auch zugeben, komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, wir sind einfach zu spät geboren. Wirkt auf jeden Fall nach einem spannenden Regisseur. Und ja, worum geht dieser in Japan spielende Film? Also es ist jetzt nicht nur eine japanische Produktion, es spielt in Japan vor allem. Es geht um einen Toilettenreiniger. ein älterer Herr, der wohl ein recht strukturiertes Leben führt, hat so eine Vorliebe für Natur, Bücher, Bäume und hat aber wohl irgendwie so ein ganz zufriedenes Leben. Und dann geht's mehr und mehr, erfährt man wohl über so Begegnungen mit anderen Leuten, ja, wie ist er denn so geworden, wie hat er diese Zufriedenheit erreicht, was macht den aus und ja, wie ist der einfach insgesamt zu dem geworden, was er ist. Und das sah sehr, sehr herzlich aus. Mhm. Also ich denke mal, es wird eher so ein Gute-Laune-Film oder vielleicht auch ein hart dramatischer Film, das weiß ich nicht genau. Und mich hat der Trailer sehr angesprochen. Also ich fand, da waren sehr viele Gespräche und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja einfach sehr cool und nett gewirkt.
Perfect Days.
Perfect Days.
Okay, schreib ich mir auf. Bin gespannt. Klingt gut.
Ja, und dann haben wir eigentlich auch nur noch einen letzten, ne?
Einen letzten einen Film.
Einen Tag später, 22. Dezember.
Und zwar ein Film, der jetzt schon eine interessante Vorgeschichte hat. Also der tatsächlich, der hat jetzt auch so in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen Anfangshype bekommen. Davor habe ich noch nie von dem gehört tatsächlich. Und zwar geht es um Rebel Moon auf Netflix. Und zwar der erste Teil. Das wären zwei Filme.
Und der zweite soll schon im April kommen.
Genau, genau. Von Zack Snyder. Und das Interessante an dem Film ist, dass das ursprünglich ein Star Wars Film werden sollte, bis Disney gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Also der Film wurde als im Star Wars-Universum konzipiert und irgendwann kam aber dann das Nein von Disney, dass sie diese Produktion nicht in ihrem Canon haben wollen oder im Star Wars-Franchise haben wollen. Und dann hat Netflix gesagt, ja okay, dann machen wir das halt einfach selbst und machen unsere eigene Sci-Fi-Welt da auf. Und der Trailer, der jetzt erschienen ist vor ein paar Tagen, sieht schon sehr verrückt aus. Also das sieht schon nach sehr viel unterschiedlichen Elementen aus, sehr viel, ja einfach alle Fantasy- und Sci-Fi-Sachen kombiniert, ja, die man je gesehen hat. Wir haben vorher schon mal drüber geredet. Wir fürchten so ein bisschen, dass das eine Sucker-Punch-Sache werden könnte. Aber
ja, ist richtig. Aber ich muss sagen, insgesamt, also diese Vermischung von Sci-Fi und Fantasy sah im Trailer geil aus. Es waren verdammt viele unterschiedliche Szenen drin. Das fand ich krass. Also ich glaube, es geht um, es wird eher sowas Epochales?
Epochales,
ja. Epochales, und könnte ich mir deshalb cool vorstellen. Ja, und es geht insgesamt darum, einfach eine Mitstreiterin von einem Planeten sucht auf irgendwelchen anderen nahegelegenen Planeten irgendwelche Mitstreiterinnen und will gegen einen Tyrannen kämpfen. Also relativ simple Story jetzt erstmal, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das Produktionsdesign von dem ganzen Film sah geil aus. Also ich hoffe eher auf Sucker Punch in cool.
In gut.
Ja.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also Zack Snyder kann ja optisch sehr viel, auch wenn man bei ihm oft Style over Substance anwenden kann, tatsächlich. Aber ein paar Filme von ihm gucke ich immer noch sehr, sehr gerne.
Also, ja?
Ich weiß nicht, vergehen wenig Jahre, in denen ich nicht 300 gucke.
Ja, 300, ja. Und da ist natürlich auch Style over Substance. Aber, ja,
natürlich.
Aber es macht Spaß.
Ja. Es ist nur ein bisschen, er hat es über die Jahre halt so oft gemacht und so oft auch ein bisschen überzogen, dass man das ein bisschen müde wurde. Aber vielleicht wird Rebel Moon nochmal so eine große Sache.
Sah auf jeden Fall nochmal nach sowas Neuem aus. Also nicht so nach so einem klassischen Ding, was man kennt.
Ja.
Das sind unsere ganzen Diamanten, mögliche Diamanten, die wir ausgeschürft haben. Uns würde super interessieren, habt ihr noch irgendwas Cooles gefunden, was wir gar nicht auf der Liste hatten? Weil ich glaube, es gibt noch so ein paar mehr Produktionen. Und uns würde natürlich auch interessieren, was spricht euch denn von den ganzen Dingen an und was nicht? Die Liste oder die Übersicht könnt ihr uns, wie gesagt, nochmal bei Instagram oder YouTube reinziehen.
See.
Und dann
wrappen wir das ab.
Wrap, wrap, wrap.